Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit, freue mich mit euch gemeinsam in das Wort Gottes hineinschauen zu können. Ich möchte euch als kleinen Einstieg heute Morgen zwei Bilder mal zeigen. Es sind verschiedene Bilder, die jedoch eines gemeinsam haben, nämlich ihre Eigenart, zwei verschiedene Motive miteinander zu verschmelzen. Kennt ihr mit Sicherheit einfach exemplarisch mal zwei Bilder für euch. Wer erkennt hier eine alte Frau? Ja? Links die Nase mit einer Warze obendrauf, dieser schwarze Strich soll der Mund sein, oben eben der Hut. Wer erkennt hier eine junge Frau von hinten, die nach vorne schaut? Ja, hier ist das Schwarze die Halskette und die Frau guckt eben nach vorne. Anderes Beispiel. Wer erkennt eine Ente? Oder, was ist das andere? Ein Hase. Ein Hase ist das. Links sind die Ohren und er guckt dann quasi hier nach rechts. Ich meine, wir können es noch ausdiskutieren, aber ich glaube, die meisten erkennen das. In beiden Fällen handelt es sich also um ein Bild, eine Zeichnung, die jedoch verschieden gedeutet, die verschieden gesehen werden kann. Und ich glaube, wir können das sehr gut auf unser Leben übertragen, auf unseren Alltag, wo wir immer wieder Situationen erleben, sei es in der Ehe, sei es in der Familie mit den Kindern, wo die beteiligten Personen Situationen erleben, wo sie ganz unterschiedlich bewertet oder ganz unterschiedlich gesehen werden. Ganz klassisches Beispiel, meine Frau und ich haben das immer wieder erlebt, da bist du mit der Familie unterwegs, gehst spazieren, irgendwie im Park, die Kinder sehen einen Baum und wollen auf diesen Baum klettern. Eine ganz bestimmte Situation, die ganz verschieden gedeutet werden kann. Der eine Ehepartner sagt, nein, nein, halt, Gefahrensituation, bitte nicht hochklettern. Der andere sagt, nee, die Möglichkeit, dich auszuprobieren, Herausforderungen anzunehmen, sieh zu, kletter hoch, aber wenn du fällst, bitte kein Weinen. Eine Situation ganz verschieden gedeutet, ganz verschieden gesehen. Ich möchte mit euch heute mal in Johannes 11 hineinschauen. Die ganze Vorgeschichte der Auferweckung des Lazarus, wo Jesus zwei Menschengruppen begegnet, beziehungsweise mit zwei Menschengruppen zu tun hat. Und hier erkennen wir ein ganz ähnliches Prinzip. Johannes 11, wir lesen miteinander erstmal die Verse 11 bis 16, um einfach mal in den Text, in die Geschichte einzutauchen. Kennen wir mit Sicherheit alle, aber dennoch ist es gut, dich immer vor Augen zu halten. Es war aber einer krank, Lazarus von Bethanien aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha, nämlich der Maria, die den Herrn gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren getrocknet hat, deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass jener krank sei, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Dann sagte er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Die Jünger antworteten ihm, Rabbi, eben noch wollten die Juden dich steinigen und du begibst dich wieder dorthin? Jesus erwiderte, hat der Tag nicht 12 Stunden? Wenn jemand bei Tag wandelt, so stößt er nicht an, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wenn aber jemand bei Nacht wandelt, so stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Dies sprach er und danach sagte er zu ihnen, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger, Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er gesund werden. Jesus aber hatte von seinem Tod geredet. Sie dagegen meinten, er rede von natürlichem Schlaf. Daraufhin sagte er zu ihnen, sagte es Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glaubt. Doch lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Mitjüngern, lasst uns auch hingehen, damit wir mit ihm sterben. Wir können diesen Text sehr gut in zwei Teile untergliedern. Einmal die Verse 1 bis 6, wo Jesus diesen Gesandten begegnet. die von Maria und Martha gesandt werden und Jesus mit dieser Information konfrontieren. Und der zweite Teil, die Verse 7 bis 16, da beginnt Jesus ein Gespräch mit den Jüngern, kurz bevor er nach Jerusalem geht. Und beiden Texten, beiden Abschnitten ist also gemeinsam, dass Jesus hier die Ereignisse rund um Lazarus ganz anders sieht als seine Mitmenschen. Er bewertet das ganz anders, er schaut über das Vordergründige hinaus mit der Konsequenz, dass er ganz anders handelt, als es die Menschen um ihn herum erwarten. Er sieht die Dinge anders. Lass uns mal in den ersten Text, in den ersten Teil hineingehen, die souveräne Reaktion Jesu auf die Krankheit des Lazarus. Ausgangspunkt ist eben die Krankheit. Was der Mann hatte, wissen wir nicht. Aber ich glaube, wir können sagen, dass es wohl eine recht ernste Krankheit war, weil Maria und Martha das Ganze nicht auf sich beruhen lassen, sondern es ist so ernst, dass sie meinen, wir müssen jetzt Leute zu Jesus schicken. Er muss kommen. Sie schicken Jesus von Bethanien aus. Ich weiß nicht, ob ihr es hinten erkennen könnt. Ich habe diese zwei Städte einfach mal rot markiert hier. Bethanien und Jerusalem lagen ganz nah beieinander, 3 Kilometer. Und das ist deswegen entscheidend, weil durch diese Nähe dieser zwei Städte lag Bethanien im Einflussbereich der jüdischen religiösen Oberschicht aus Jerusalem. 3 Kilometer, dort konnten sie mal eben hinreisen. Kapitel 10, Vers 31 lesen wir, dass Jesus vorher in Jerusalem war, kurz davor war, gesteinigt zu werden, dann flieht er eben. Wo er jetzt war, wissen wir nicht. Der Text sagt, irgendwo in der Nähe des Jordan dort, ist in der Nähe des Jordans, und Maria und Martha senden jetzt also von Bethanien aus die Jünger oder die Abgesandten und sagen, Jesus, Lazarus ist krank. Für die beiden war klar, glaube ich, Endstation dieser Krankheit ist Tod. Es ist tiefes Leid. Und so lassen sie eben hier in Vers 3 Jesus durch die Gesandten informieren. Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Liebe Leute, diese Formulierung ist durchaus recht interessant. Denn als Grund der Initiative wird hier nicht die Liebe der Maria und Martha zu ihrem Bruder genannt. Nach dem Motto, Herr, unser Bruder, den wir lieb haben, der ist krank. Es wird auch nicht die Liebe von Maria und Martha zu Jesus als Grund angegeben. Jesus, wir, die wir dich lieb haben, Jesus, die wir mit dir in einer Beziehung leben, wir haben Not, hilf uns. Nein, es wird die Liebe Jesu als Motiv genannt. Jesus, der, den du lieb hast, der ist krank. Das heißt, hier ist eine Bitte, woraus eigentlich kein Flehen mehr nötig ist, kein Bedrängen, kein explizites Bitten. Es reicht hier einfach eine Information. Hier schwingt ganz viel tiefes Vertrauen, hier schwingt schon fast Selbstverständlichkeit mit. Jesus, der, den du lieb hast, ist krank. Und weil der krank ist, den du lieb hast, weiß ich, du wirst kommen, Jesus. Es reicht nur diese Information. Jesus sieht das Ganze anders. Für ihn ist die Erkrankung des Lazarus alles andere als bedrohlich oder beunruhigend. Für ihn ist klar, Endstation dieser Krankheit wird die Verherrlichung Gottes und die Verherrlichung seiner Person als Gottes Sohn sein. Vers 4 lesen wir, als Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Und als Reaktion darauf lesen wir dann in Vers 6, dass Jesus noch 2 Tage an dem Ort blieb und nicht sofort mit der Gesandtschaft mitgegangen ist. Das ist eine Reaktion, die menschlich zutiefst befremdlich ist, die für die beteiligten Personen, glaube ich, auch schwer nachzuvollziehen war. Schaut mal, wir gehen mal in Vers 21 kurz hinein. Da kommt Jesus dann tatsächlich nach Bethanien und da lesen wir von der Martha und wir lesen Vers 21, da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Jesus bleibt 2 Tage am Ort und das ist befremdlich. Das können die Leute nicht nachvollziehen. Das wirft Martha Jesus nachher sogar vor. Wärst du hier, wäre er nicht gestorben. Wieso bleibt Jesus 2 Tage vor Ort und geht nicht sofort mit der Gesandtschaft mit? Ich glaube, naheliegend ist es anzunehmen, dass Jesus ganz bewusst wartet, um sicherzugehen, dass Lazarus stirbt. Das damit einhergehende Wunder ist dementsprechend größer. Man ist klar, eine Totenauferweckung ist dramatischer und sensationeller als eine Krankenheilung. Ich glaube schon, Jesus wartet bewusst, er lässt Lazarus sterben, damit er umso mehr verherrlicht wird. Aber ich glaube, es gibt noch einen zweiten Grund, der viel grundlegender ist. Es ist gerade, ihr Lieben, das Johannesevangelium, das eine Tatsache ganz stark betont. Jesus tut nichts auf Drängen von anderen. Wenn Jesus etwas tut, dann ist er immer nur seinem Vater verpflichtet und er lässt sich von keinen Menschen irgendwie vor den Karren spannen oder irgendwie, dass er sich von Leuten bedrängen lässt, etwas zu tun. Schaut mal. Kennt ihr alle die Geschichte Johannes 2, das Weinwunder zu Kanaa, da ist das Wein leer, Maria bekommt das mit und da kommt in Kapitel 2, Vers 3 die Aufforderung, Jesus, das Wein, der Wein ist alle. Und da kommt die Reaktion Jesu, Kapitel 2, Vers 4. Und Jesus spricht zu ihr, Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Wir können weitergehen und in Johannes 7 hineingehen. Da ist die ganze Familie Jesu dabei, nach Jerusalem hinaufzuziehen. Und die Brüder von Jesus wollen ihn bedrängen, ebenfalls nach Jerusalem hinaufzuziehen. Das lesen wir in Vers 3. Da sprachen seine Brüder zu ihm, brich auch du auf von hier nach Judäa, damit auch deine Jünger deine Werke sehen können, die du tust. Die Reaktion Jesu in Vers 6. Da spricht Jesus zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht da. Aber eure Zeit ist immer da. Jesu Verhalten, gerade im Johannesevangelium, ist nicht vom Drängen anderer bestimmt, von einem menschlichen Zwang. Jesus ist in seinen Handlungen frei. Wenn er überhaupt jemanden verpflichtet ist, dann immer nur seinem Vater. Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und so wartet er in dieser völligen Souveränität und Freiheit. Er lässt sich von der Gesandtschaft nicht bedrängen. Und er bleibt noch 2 Tage vor Ort und geht nicht nach Bethanien. Ich glaube, das ist ein ganz deutlicher Wesenszug des Johannesevangeliums. Liebe Leute, unser Herr Jesus ist für uns als Menschen nicht verfügbar. Er ist souverän. Er ist nur dem Vater verpflichtet. Ich glaube, das ist ein Punkt, der uns zu schaffen macht in unserer Zeit, in der wir heute leben. Denn tatsächlich glaube ich, dass unsere Zeit, in der wir leben, immer mehr von einem ganz bestimmten Wesensmerkmal geprägt wird. Nämlich das Merkmal, dass wir in einer Zeit der schnellen Verfügbarkeit leben. Lass uns mal ein paar Beispiele nehmen. Einfach mal exemplarisch, ein Geldautomat. Willst du Geld haben, dann gehst du zum Geldautomaten. Du musst nicht mehr auf die Öffnungszeiten der Bank warten oder dich daran richten. Du musst dich auch nicht anstellen irgendwo an einem Schalter, sondern du gehst 24 Stunden rund um die Uhr und kannst jederzeit Geld abheben. Willst du Geld, hol es dir. Nimm doch nur das Internet. Brauchst du eine Information, gibst du bei einer bestimmten Suchmaske nur einen Begriff ein, innerhalb von Bruchteilen von Sekunden bekommst du Millionen von Angeboten zu dieser Frage. Brauchst du eine Information, hol sie dir innerhalb von Sekunden, Bruchteile von Sekunden. Schnelle Verfügbarkeit. McDonald's. Hast du Hunger, geh essen. Selbst wenn es 2 Uhr morgens ist, kein Problem. Wir haben die ganze Nacht auf. Du musst nicht warten. Wenn du Hunger hast, hier bekommst du etwas. Anderes Beispiel, Smartphone. Wir haben Apps auf dem Smartphone, wo du mittlerweile, wenn du eine Taschenlampe brauchst, nur ein Knöpfchen drücken musst, du hast die Taschenlampe. Du kannst, während du an der Bushaltestelle sitzt und auf einem Bus wartest, kannst du eine Urlaubsreise buchen. Möchtest du etwas? Hier hast du es. Und zwar sofort und zwar schnell. Schnelle Verfügbarkeit, das prägt uns, liebe Leute. Und ich merke, wenn ich auf mein Leben schaue, auf etwas oder auf jemanden zu warten, fällt mir zunehmend schwer. Und lass uns mal ehrlich sein. Ich glaube, wir stehen in der Gefahr, dieses Prinzip auf unser geistliches Leben zu übertragen. Nicht, weil wir egoistisch sind, glaube ich gar nicht. Auch nicht so sehr, weil wir ein falsches Gottesbild haben. Ich glaube einfach, weil wir Kinder unserer Zeit sind. Wir leben in der Zeit der schnellen Verfügbarkeit und wir stehen in der Gefahr, das aufs geistliche Leben zu übertragen, nach dem Motto: Herr, ich habe Not, ich brauche Hilfe, und zwar jetzt, weil ich es gewohnt bin. Dabei, liebe Leute, ist das, was Maria und Martha hier erleben, nämlich auf den Herrn einfach mal zu warten, dass er einfach mal nicht kommt, sich nicht bedrängen lässt, ein sehr hohes geistliches Gut, auf den Herrn warten zu können. Er ist für uns nicht verfügbar und das auch nicht irgendwie implizit in unseren Gedanken dabei zu haben. Und wenn ich jetzt vom Warten rede, dann meine ich alles, aber keine Passivität. Oswald Chambers hat mal folgenden Satz gesagt, den fand ich ganz toll. Richtiges Warten meint, kraftvoll aktiv, betend darunter bleiben und aushalten, bis du Antwort bekommst. Kraftvoll aktiv, betend. Und wenn ich das Leben lese, muss ich sofort an das Gleichnis von der bittenden Witwe denken. Eine Frau, die ein Anliegen hat, die ein Recht hat, sie will, dass ihr Recht verschaffen wird und der Richter tut das nicht, aber sie kommt immer wieder und sie bleibt kraftvoll aktiv, betend darunter und sie wartet. Und Jesus leitet ja dieses Gleichnis mit den Worten ein. Es ist nötig, alle Zeit und beharrlich zu beten. Und jetzt zeige ich euch ein Beispiel dieser Witwe. Kraftvoll aktiv, drunter bleiben, beten. Ich denke an Psalm 40, Vers 2. Da sagt David: Beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt und er hat sich zu mir geneigt und mein Schreien gehört. Der erste Satz, den ich hier unterstrichen habe, das hört sich für uns auf den ersten Moment komisch an, diese Doppelung. Beharrlich habe ich geharrt. Aber liebe Leute, die ist wichtig, weil sie hier auf das Herz, auf die Haltung des David anspielt, wie er gewartet hat. Man kann ungeduldig warten. Man kann auch verärgert warten. Man kann auch resignierend warten. Die Art und Weise, wie du wartest, kann immer variieren, je nachdem, welcher Lebenslage du dich befindest. Aber David sagt, ich habe beharrlich geharrt. Ich habe mit einem wartenden Herzen gewartet. Nicht ungeduldig, nicht verärgert, nicht resignierend. Einfach mit einem wartenden Herzen habe ich gewartet auf dich, Herr. Und da, wo wir auf den Herrn warten, wo wir es vielleicht David ähnlich machen, wo wir vielleicht in einer ähnlichen Situation wie Maria und Martha sind und der Herr kommt nicht und er bleibt zwei Tage weg, ist das, liebe Leute, keine unnötige oder keine verlorene Zeit. Es ist auch kein unnötiger Spannungsbogen, den der Herr Jesus hier aufbaut, sondern dieses Warten auf den Herrn ist ganz, ganz wichtig. Elisabeth Elliot, die Frau des Missionars, der verstorben ist, hat mal Folgendes über das Warten gesagt. Ich habe gelernt, dass wir die tiefsten geistlichen Lektionen nicht lernen, wenn er uns am Ende unsere Wünsche erfüllt, sondern wenn er uns warten lässt und voller Liebe und Geduld mit uns ausharrt, bis wir ehrlich beten können, was er seinen Jüngern beigebracht hat: Dein Wille geschehe. Zu beten, dein Wille geschehe, ist einfach. Aber es ist das Warten, was uns dahin erzieht, es auch tatsächlich leben zu können, dein Wille geschehe. Und auch mal wirklich zu warten. Liebe Leute, ich glaube, viele von uns kennen die Situation. Momente, wo du den Eindruck hast, meine Gebete werden einfach nicht erhört. Und jeder von euch, glaube ich, kennt die Situation, dass in diesen Momenten ganz schnell kritische Gedanken aufkommen können. Bringt Gebet überhaupt was? Bin ich Gott überhaupt wichtig? Habe ich zu wenig Glauben? Hat das Ganze mit dem Glauben überhaupt Hand und Fuß? Liebe Leute, das sind Gedanken, die uns wirklich auch in eine geistliche Not treiben können. Aber vielleicht hat das scheinbar unerhörte Gebet schlichtweg damit zu tun, dass Jesus die Sachlage anders sieht als du. Dass er weiter schaut als du, dass er das Ende bereits vor Augen hat und dementsprechend anders handelt als erwartet. Dass er im Bild von Maria und Martha weiß, die Krankheit ist nicht zum Tode. Martha und Maria, auch wenn ihr leidet, ich komme noch nicht. Ich bleibe 2 Tage, weil ich vom Ende her denke. Liebe Leute, lasst uns warten lernen. Mit dem Beten nicht aufhören, wenn etwas nicht sofort oder nach 1-2 Wochen erhört wird. Lasst uns es nicht als Niederlage ansehen, wenn nicht sofort etwas passiert. Lasst uns unseren Glauben nicht in Frage stellen. Lasst uns warten lernen in dem Bewusstsein, dass er treu ist. Dass ihm seine Kinder nicht gleichgültig sind und dass er so handelt, wie es uns am meisten dient. So wie in der Geschichte hier, die wir gerade eben gelesen haben. Jesus wartet 2 Tage. Er geht noch nicht nach Bethanien, aber letztendlich kommt er doch. Er wartet nicht aus Willkür, sondern um den Jüngern damit etwas zu sagen, um ihnen zu helfen, ja, um ihnen zu dienen. Gehen wir mal kurz in den 2. Text noch einmal hinein. Vers 7, dann aber nach diesen 2 Tagen sagte er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Die Sicht der Jünger auf diese Idee ist hier sehr deutlich und sehr bezeichnend. Man kann es vielleicht so übersetzen, Herr, wir sind gerade einem Steinigungsversuch in Jerusalem entflohen. Die Leute wollten dich töten. Und jetzt willst du nach Bethanien, 3 Kilometer von Jerusalem, wo diese religiöse Oberschicht da ist und das Sagen hat, dorthin willst du wieder zurück? Herr, Selbstmord. Ihnen ist es völlig klar, wenn wir Jesus auf dieser Reise begleiten, steht am Ende auch für uns der Tod. Was man den Jüngern aber zugute halten muss, dass sie wirklich bereit sind, dennoch mitzugehen, Vers 16. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Mitjüngern. Lasst auch uns hingehen, damit wir mit ihm sterben. Herr, welch sinnlose Reise. Am Ende steht der Tod und wir gehen mit dir mit. Wir wissen, es ist falsch, aber Herr, wir sind trotzdem mit dabei. Und das ist weniger ein mutiges Bekennen hier, das ist eher verzweifelter Glaubensgehorsam. Keine andere Alternative, wir gehen mal mit. Auch hier ist die Sichtweise Jesu von dieser Reise eine ganz andere. Er sieht es anders. Für ihn steht am Ende der Reise nicht der Tod, sondern die Auferstehung, nicht der Zweifel, sondern gestärkter Glaube. Und auffällig ist die Aussage in Vers 15, oder wir lesen Vers 14 mit. Daraufhin nun sagte es ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glaubt. Doch lasst uns nun zu ihm gehen. Und jetzt zeigt sich das im vollen Ausmaß, dass Jesus die Dinge anders sieht. Er schaut weiter. Er hat eine ganz andere Perspektive. Ich bin froh, dass ich nicht da war, als Lazarus verstarb. Lass uns das Ganze ruhig mal ein Stück weit in Bezug setzen zu Maria und Martha, die diese Not tatsächlich erlebt haben. Für sie war das Wegbleiben Jesu eine Katastrophe. Vers 21, wo haben wir gerade gelesen, wo Martha zu Jesus sagte, wärst du hier gewesen, wäre er nicht gestorben. Du warst nicht da, Herr, und das ist eine Katastrophe. Jesus sagt, es war ein Glücksfall, dass ich nicht da war. Ich bin froh, dass ich nicht da war. Für Maria und Martha war das Wegbleiben Jesu erstmal eine Leitsituation. Vers 19, und viele von den Juden waren zugegen, um Martha und Maria zu trösten wegen ihres Bruders. Für sie war das Wegbleiben Leid und Not, für Jesus diente das Wegbleiben einer Ermutigung. Ich bin froh, dass ich nicht da war, damit ihr glaubt, damit ihr mich ganz neu zu sehen bekommt. Inmitten von Schmerz und Verzweiflung verherrlicht sich der Sohn und schenkt Glaubensermutigung. Er sieht die Dinge anders. Ihr Lieben, das sollte uns ebenfalls eine Ermutigung sein. Jesus lässt vielleicht mal auf sich warten, in seiner Freiheit, in seiner Souveränität, in dem Bewusstsein, dass er die Dinge anders sieht als wir. Und das kann für uns manchmal auch Unverständnis bedeuten auf den ersten Blick, vielleicht auch mal eine Notsituation. Aber das Ganze muss nicht zwangsläufig in Bitterkeit und Resignation enden, denn am Ende kommt Jesus tatsächlich. Und es sind oft diese schweren Stunden, die Ausgangspunkt sind für die Verherrlichung des Sohnes, des Vaters und einer tiefen Glaubensermutigung. Manchmal ist es ein Entweder-Oder. Dass wenn der Herr dann tatsächlich kommt, die Not verschwindet, wie bei Maria und Martha. Lazarus steht auf, er wird auferweckt und sie haben ihren Bruder wieder. Manchmal ist es aber ein Miteinander, wo der Herr vielleicht tatsächlich irgendwann mal kommt, aber die Not dennoch bestehen bleibt. Und wo der Herr Jesus gerade in dieser Not sich offenbart, glaubensstärkend wirkt und sich uns ganz neu offenbart. Er kommt erstmal nicht. Aber nach zwei Tagen kommt er doch mit dem ganz positiven Ziel: Ich habe gewartet, ich bin froh, dass ich nicht da war, weil ich euch jetzt im Glauben ganz neu ermutigen und stärken will. Jesus ist immer für die Seinen. Wenn er sich auf sich warten lässt, dann ist es nicht Willkür, dann ist es immer ein zutiefst positives Ziel. Ich habe im Internet ein Gedicht gefunden einer jungen Frau, was sehr gut hier hineinpasst und sehr gut diesen Gedanken aufgreift: Jesus ist immer für die Seinen. Er steht immer zu unserer Seite, auch wenn er mal auf sich warten lässt, weil er das kann und darf, weil er Dinge anders sieht und souverän ist und nur dem Vater verpflichtet ist. Aber über allem strahlt der Gedanke: Er ist immer für die Seinen. Und aus diesem Bewusstsein heraus warten zu lernen, diese geistliche Tugend neu aufleben zu lassen. Schaut mal, was diese junge Frau formuliert hat und wie sie hier mit der Bibel gearbeitet hat, um diesen Gedanken, Jesus ist immer für uns, ganz neu in den Blick zu nehmen.
Ich weiß, was du meinst, wenn du sagst, du kannst vor Angst nicht schlafen. Ich weiß, was du meinst, wenn du sagst, du kriegst kein Auge zu. Dein Herz mit Druck und Unruhe beladen, Furcht drückt dir die Lungen zu. Und ich weiß, wie es sich anfühlt, sich sein eigenes Gefängnis zu bauen. In übervollen Gedanken verlierst du den Faden und spürst Panik in Wellen gegen deine brüchigen Mauern schlagen. Und mir ist wichtig, dass du weißt, es ist okay. Es ist okay, wenn du vor Sorge keinen Ausweg siehst. Es ist okay, wenn du im Sturm den Überblick verlierst. Es ist okay, zu weinen und zu Gott zu schreien. Es ist okay, aus Frust und Schmerz einmal liegen zu bleiben. Es ist okay, keine Antwort auf Angst zu haben. Es ist okay für ein paar Tage, aber bitte nicht für Jahre. Es ist okay, solange du aufstehst und zu kämpfen probierst. Es ist okay, bis du dich ihr freiwillig zum Fraß vorwirfst. Das hast du doch nicht nötig. Schließlich ist dein Vater König. Und als Christ ist es so leicht, sich selber schlecht zu machen. Eigentlich sollten wir doch gar keine Sorgen haben, alles auf ihn laden und uns an seinem Festtisch laben. Oder kann es sein, dass wir was falsch verstanden haben? Ist es Sünde, Angst und Fragen im Herzen zu tragen? Sollen wir nicht vollkommen auf Gott bauen? Ist es nicht unser Auftrag, ihm ganz zu vertrauen? Ich möchte fragen. In einer Phase der Verzweiflung, in dem Chaos unserer Tage, sind es da diese Phrasen, die mir helfen sollen, mich federleicht durch den Tag zu tragen? Vielleicht schon, aber ich denke, wir liegen auch etwas daneben. Lass mich Jesus als Beispiel nehmen. Er kann auf Wasser gehen und lässt Blinde sehen, aber weint um den Verlust seines toten Freundes Lazarus, einen Mann mit einem Glauben aus Stahl. Und trotzdem empfindsam für Angst und für Qual, kurz vor dem Kreuz floss bei ihm blutsgleich der Schweiß, was nicht heißt, dass er nicht um die Gegenwart seines Vaters weiß. Das Problem ist nicht die Angst an sich. Vielmehr zu sagen, loslassen will und kann ich nicht. Ich werde brechen unter diesem Gewicht, aber ich bin nicht wichtig. Gott hat keine Zeit für mich. Ich frage dich, wenn du glaubst, dass Gott der ist, von dem er sagt, dass er es ist, warum glaubst du dann nicht, dass er das tut, von dem er sagt, dass er es tut? Er kennt dich und er kennt dich gut. Er, der ist und immer sein wird. Er, der sagt, ich bin und ich gebe allem Sinn. Ich bin dein Schöpfer und ich teile nicht. Ich bin dein Gott und ich umgebe dich. Ich bin Jahwe und ich warte. Jeden Tag bin ich dein Fels. Ich verlasse dich nicht. Ich lass dich nicht fallen. Ich liebe dich unabdingbar. Unabänderlich, immer gleich, auch in Krieg und in Finsternis, auch in Krankheit und Leid. Und ich gab dir keinen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und Besonnenheit. Also fürchte dich nicht, denn ich gebe dir Halt, glaub mir. Du bedeutest ihm was und ich erkläre dir das gerne. Schau, der Schöpfer, der Himmel und Meere, er schuf Sonne und Sterne, platzierte Blumen und Berge und sagte am Ende, genau du fehlst noch auf meiner Erde. Du passt perfekt ins Bild und bist essentiell für dieses Meisterstück. Das bewegt mich zu glauben, dass meine Sorgen auch ihm seine Nächte rauben. Und was sich für mich wie Warten anfühlt, ist die Zeit, in der er meine Batterie neu füllt und mich in die Schar seiner Engel einhüllt. Und wenn Jesus sagt, kommt her, ich will euch eure Last abnehmen, ist vielleicht der wahre Segen nicht, dass sich alle Probleme im Winde verlieren, sondern dass wir lernen, Gottes Hilfe in Anspruch zu nehmen. Du musst das nicht allein durchstehen. Es ist nicht ganz oder gar nicht, nicht Gott oder ich, sondern ein gemeinsamer Prozess. Und ich bin mir gewiss, dass es Gnade ist, zu wissen, da ist ein Masterplan, der am Tag Null begann und am Kreuz bereits sein Ende nahm. Und es ist okay, manchmal müde zu sein. Es ist okay, wenn du sagst, du fühlst dich so klein. Es ist okay, zu weinen und einfach mal liegen zu bleiben. Es ist okay, keine Antwort auf Angst zu haben. Es ist okay für ein paar Tage, aber bitte nicht für Jahre, denn letztendlich sind es diese schwierigen Phasen, die dir klar machen, wie schön es ist, jemanden da zu haben, der die Tränen abwischt, dich stützt und sagt, ich weiß, alleine schaffst du das nicht, aber das ist auch nicht nötig. Ich kümmere mich, denn ich bin der König und ich bin immer für dich.
Immer für dich. Ich glaube, manchmal geht es uns oder kann es uns gehen, wie der Maria und der Martha, dass es schwerfällt, das so anzunehmen. Wo wir vielleicht ähnlich wie die Martha zu unserem Herrn sagen, Herr, wärst du doch einfach mal da gewesen. Wärst du einfach mal rechtzeitig gekommen, dann wäre all das nicht passiert. Diese Zeiten gibt es. Aber Jesus lässt manchmal auf sich warten, weil er die Dinge anders sieht. Und da diese Bereitschaft und den Mut zu haben, diese geistliche Tugend neu zu lernen, auf den Herrn zu warten, genährt und getrieben von dem Gedanken, er ist immer für uns. Ja, er kann auf sich warten lassen, aber immer mit einem positiven Ziel. Immer um dir zu begegnen, immer um Glauben zu stärken. Manchmal nimmt er die Not weg, manchmal belässt er sie. Aber wie bei den Jüngern, wo Jesus sagt, ich war froh, dass ich nicht da war, damit ihr im Glauben gestärkt werdet. So begegnet uns der Herr auch in solchen Zeiten. Und ich wünsche mir für mein Leben, ich wünsche mir für uns als Gemeinde, dass wir diese schnelle Verfügbarkeit vielleicht mal ein bisschen zur Seite schieben und lernen, ganz neu auf unseren Herrn zu warten, in diesem tiefen Vertrauen, dass er immer für uns ist.